So, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und ich möchte heute sprechen mit Daniel Freund. Er ist Mitglied und Kollege hier im Europäischen Parlament für die Grünen und arbeitet insbesondere beim Thema Rechtsstaatlichkeit, Korruption. Und so haben wir auch vor allem in den letzten Wochen sehr, sehr viel zusammengearbeitet an dem Rechtsstaatsmechanismus. Aber, lieber Daniel, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist im Podcast.
Sehr gerne. Hättest
du gedacht, als wir so im Wahlkampf nebeneinander gesessen haben, auf einigen Podien, dass wir irgendwann nebeneinander nicht so lange, sogar knapp ein Jahr, anderthalb Jahre später zusammen in einem Trilog sitzen und tatsächlich für so ein, schon eine ziemlich krasse Sache wie diesen Rechtsstaatsmechanismus kämpfen?
Also ja und nein, weil irgendwie, also für mich war das schon Teil. Ich habe mich unter anderem mit genau diesem Dossier beworben auf den Listenplatz bei den Grünen. Habe gesagt, dass diese Probleme, Rechtsstaatlichkeit gerade in Ungarn, was ist, wo ich was dran machen will, denen im Zweifel das EU-Geld abzudrehen, wenn sie sich nicht an die Grundwerte halten. Aber ja, dass es so schnell geht und dass man dann mittendrin sitzt und vor allen Dingen, dass dieses Dossier dann das zentrale Dossier wird in der Auseinandersetzung rund um Haushalt, Corona-Rettungsschirm und so und man quasi genau in der Mitte des europäischen Konflikts sitzt nach so kurzer Zeit, das hätte ich, glaube ich, so nicht erwartet.
Ja, es war jetzt schon eine ziemlich krasse Zeit, die wir so jetzt hatten, die letzten Monate. Vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen für die Hörer. Es wurde schon vor über 2 Jahren von der Kommission dieser Vorschlag für den Rechtsstaatsmechanismus auf den Tisch gelegt, dass man eben sagt, Gelder, die ausgezahlt werden, werden eben nur ausgezahlt, wenn sich die Länder eben auch entsprechend an gewisse Standards für Rechtsstaatlichkeit halten. Dann hatten wir die gesamte Debatte um den Haushalt, die Corona-Hilfen und so weiter und auch natürlich über diesen Mechanismus. Das wurde auf dem Gipfel auch beschlossen, auch übrigens damals schon von Ungarn und Polen. Und dann haben wir als Europäisches Parlament verhandelt mit dem Rat, um daraus ein Gesetz zu machen. Wir haben, glaube ich, auch einiges erreicht in diesen Verhandlungen. Und dann gab es jetzt tatsächlich am Ende noch mal ein paar Wochen Drama mit Polen und Ungarn. Und jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich die Einigung. Und jetzt so ein bisschen vor Weihnachten ein gutes Gefühl. Was ist denn noch das ungute Gefühl, Daniel, was jetzt durch diese Einigung bleibt aus deiner Sicht?
Also das, was die Staats- und Regierungschefs da jetzt letzte Woche noch mal an weiteren Zugeständnissen quasi gemacht haben an Polen und Ungarn, wo jetzt im Grunde Rechtsunsicherheit herrscht, was heißt es genau und vor allen Dingen, wie lange verzögert es jetzt, dass dieses Instrument wirklich wirken kann. Weil vereinbart hatten wir, das Ganze tritt am 1.1., also in knapp 2 Wochen in Kraft und gilt dann auch. Und klar wussten wir, dass die Kommission dann eine Weile braucht, bis sie ihr Dossier wasserdicht und rechtssicher zusammengemacht hat. Wir wissen aus den Verhandlungen, dass es ungefähr von dem Moment, wo die Kommission quasi das erste Mal das Verfahren einleitet, bis zu ein Mitgliedsland wird jetzt wirklich sanktioniert, dauert es mindestens 9 Monate. Aber wir wissen eben auch, dass die Rechtsstaatssituation in Europa, also dass es so eine große Krise gibt des Rechtsstaats, dass es also in einigen Mitgliedsländern im Grunde keine unabhängigen Medien mehr gibt, dass EU-Gelder, aber auch insgesamt öffentliche Gelder im Milliardenumfang verloren gehen, dass Universitäten aus einigen Mitgliedstaaten rausgedrängt oder rausgeschmissen werden, dass Richter drangsaliert werden. Wir haben in Polen eine Situation, wo das EuGH-Urteil im Grunde ignoriert wird zu dieser Disziplinarkammer und man da weiter Richterinnen, die einem nicht passen, diszipliniert, rausschmeißt, versetzt, wie auch immer. Und das muss einfach möglichst schnell angegangen werden. Und wenn dieser Beschluss jetzt wirklich heißt, dass sich da alles nochmal um 1-2 Jahre verzögert, dann glaube ich, kann der Rechtsstaat da einfach nicht drauf warten.
Absolut. Ja, also das heißt, da brennt der Rechtsstaat und wir warten jetzt erstmal nochmal ein bisschen ab. Du warst ja auch vor kurzem wieder in Ungarn, hast dir die Lage da mal vor Ort angeschaut. Kannst du da vielleicht ein bisschen was berichten? Da war zum Beispiel auch eine Bimmelbahnfahrt dabei.
Ja, Also ich war viel unterwegs dieses Jahr, nicht nur in Ungarn, auch in Prag bei Babiš. Ich war in Bulgarien bei den Protesten gegen Korruption. Und das ist einfach, ja, also es ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, wenn man es vor Ort sieht. Ich war in dem Geburtsort von Orbán in Ungarn. Da ist in der Tat diese merkwürdige Bimmelbahn, die mitten in ein Maisfeld fährt, finanziert mit EU-Geldern. Die haben damals in der Ausschreibung gesagt, da sollen irgendwie 2000 Leute am Tag fahren. Ich war jedenfalls der Einzige in der einzigen Bahn, die auch an dem Tag fuhr, als ich da war. Das ist total abstrus. Der hat sich da ein Fußballstadion neben sein Haus gestellt, was doppelt so viele Leute fasst, wie in dem Ort wohnen. Und einfach das so zu sehen, wozu diese Korruption da vor Ort führt, es ist schon, es ist sehr merkwürdig und gleichzeitig halt die Geschichten von den Leuten zu hören. Ne? Also ich war im Oktober in der letzten unabhängigen Radiostation, Clubradio in Budapest, denen jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen die Frequenz entzogen wird. Und das zu sehen, wie da einfach ja, Medien kaputt gemacht werden und mit den Journalisten vor Ort zu reden, wie deren Lebenswerk, deren ganze Arbeit für einen guten Journalismus da so einfach abgeknipst wird, das ist schon beängstigend.
Korruption ist ja ein Thema, was dich auch tatsächlich schon länger beschäftigt. Du bist jetzt anderthalb Jahre im Europäischen Parlament als Mitglied. Ich glaube im Haushaltskontrollausschuss und im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Habe ich das richtig? Genau.
Ja.
Aber davor warst du ja in Brüssel auch schon super aktiv und zwar bei Transparency International. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Was hat da deine Arbeit eigentlich ausgemacht und was nimmst du davon eigentlich auch mit ins Europäische Parlament?
Genau, also ich habe 5 Jahre war ich hier in Brüssel bei TI und habe mich mit allen Fragen rund um Transparenz, Korruptionsbekämpfung rund um die EU-Institutionen auseinandergesetzt. Also viel mit so Fragen rund um Lobbytransparenz, Interessenkonflikte, auch Fragen rund um Parteienfinanzierung. Wie funktionieren eigentlich die ganzen Regeln in den EU-Institutionen, Zugang zu Dokumenten, all solche Fragen. Und ich glaube, das, was man mitnimmt, also wenn man so lange als Aktivist quasi unterwegs war, dann ist diese Arbeit hier im Europäischen Parlament eigentlich gar nicht so anders. Im Grunde, glaube ich, funktioniert mein Büro hier im Parlament ein bisschen wie eine kleine NGO, wo wir eben Kampagnen machen für bestimmte Themen und dadurch halt versuchen, Mehrheiten zu organisieren, ne? Und die Themen auch nach draußen zu tragen. Weil das weißt du ja ganz genau, dass es für uns hier im Europäischen Parlament oft schwieriger ist als in, sage ich mal, nationalen Parlamenten oder im Zweifel auch im Landtag, das wirklich an eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, so ein paar Aktivistentechniken funktionieren da gar nicht so schlecht, um dann die Themen, die wir hier behandeln, doch ab und an mal in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Weil wenn das nicht passiert, dann kriegen wir hier keine Mehrheiten, dann können wir hier keine Veränderungen auf den Weg bringen. Und das glaube ich, ist das, was ich mitgebracht habe.
Ja, das merkt man auf jeden Fall dann auch immer wieder mal ganz gut, diese aktivistische Tätigkeit. Mir ist jetzt aufgefallen tatsächlich, als ich mich dann nochmal vorbereitet habe für diesen Podcast, ich dachte so, ach, den Daniel kennst du ja schon länger aus dem Wahlkampf. Wir haben tatsächlich, du bist ja in Aachen, ist ja quasi dein Wahlkreis. Wir hatten enorm viele Termine auch zusammen. Wir hatten sogar, ich glaube, 2 Diskussionen, wo nur wir beide komischerweise da waren. Und das Schwierige immer bei uns ist so ein bisschen, dass es uns doch bei vielen Themen auch gar nicht so leicht fiel, die Unterschiede dann herauszuarbeiten. Und jetzt ist mir noch aufgefallen, ich hatte das schon mal so zu dir gesagt, ich glaube, das warst du. Aber ich habe es jetzt sogar nochmal nachgeguckt, denn ich habe meine Masterarbeit ja über das Lobbying der EU-Kommission geschrieben und habe dabei einen Datensatz von Transparency International benutzt. Und ich habe jetzt tatsächlich in meinen Dokumenten und so weiter nachgeguckt und habe damals einen Daniel Freund diese E-Mail geschickt und er hatte mir den Datensatz rübergeschickt und viel Erfolg bei der Masterarbeit gewünscht. Also insofern fand ich einfach nochmal eine ganz nette Idee. Die Arbeit ist auch ganz gut geworden am Ende beim Master. Also insofern, das ist auf jeden Fall nochmal ja, ganz spannend, ganz schön. Was ich ja immer so ein bisschen versuche auch zu erzählen hier in dem Podcast ist, dass wir vielleicht im Europäischen Parlament auch ein bisschen anders arbeiten. Ich glaube, was ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe, man, es schweißt einen doch ganz schön zusammen, so zusammen im Parlament gegen den Rat quasi zu verhandeln. Ne? Also das ist ja sowas, was man vielleicht im Bundestag so ein bisschen hat man noch so diese Art, ja, wir kontrollieren die Bundesregierung. Aber ich glaube, das wird schon durch die beiden Fraktionen in der Regel oder die Fraktionen, die die Bundesregierung tragen, so ein bisschen ausgehebelt. Hier ist das ja wirklich so, wir saßen da so zusammen und haben uns zusammen überlegt, wie pushen wir das jetzt durch? Erzählt man auch kein Geheimnis, dass vielleicht wir Grünen, die Grünen und die Renew-Fraktion, also die Liberalen, vielleicht auch noch ein bisschen pushy, mehr pushy waren und mehr gekämpft haben als die Konservativen und die Sozialdemokraten. Aber ich fand das eigentlich, weil das jetzt mal so ein ja wirklich wichtiger Trilog war, ziemlich beeindruckend, wie man dann so zusammen gekämpft hat und irgendwie, wie dann am Rande eigentlich auch schöne Sachen passieren, wenn man so zusammen kämpft, was man vielleicht im nationalen Parlament nicht so hat. Irgendwann muss ich noch der Terry Reinke ihren Schnaps tatsächlich noch ausgeben. Wir haben nämlich gewettet an einer Stelle, dann, ob wir das durchbekommen oder nicht. Ich habe leider verloren. Aber wie siehst du das? Also ist das was dir auch positiv auffällt? Oder wie nimmst du das wahr?
Also ich glaube wirklich, der größte Unterschied zwischen uns und den Kolleginnen im Bundestag ist, dass wir halt diese Opposition-Regierungslogik nicht haben und dass du hier, wenn du Berichterstatter bist oder Schattenberichterstatter für ein Gesetz, dann hast du eine wahnsinnig wichtige Rolle, wohingegen, wenn du im Bundestag in der Opposition sitzt, 4 Jahre lang du zwar die Aufmerksamkeit auf bestimmte Missstände lenken kannst oder neue Ideen entwickelst oder so, aber im Grunde da ja nicht viel durchbekommst, wohingegen hier sich vielmehr einfach die richtige Idee durchsetzt und wenn man dann eben dafür eine Mehrheit mobilisiert, dann ist es erstmal völlig egal, wo die herkommt, von welcher Partei oder von welchem Individuum. Und das gibt uns viel mehr Raum, hier wirklich was zu bewirken, habe ich den Eindruck, als man in anderen Parlamenten vielleicht hat. Das Zweite ist, also das, was du richtig sagst, dass wir dann oft eher eine Institutionenlogik als eine politische Logik haben. Das ist, glaube ich, eher noch ein Indikator dafür, dass das europäische politische System noch nicht richtig funktioniert. Weil sonst würde sich die politische Logik viel mehr durchsetzen. Dann würden die Differenzen viel mehr anhand unseres politischen Hintergrunds, Parteizugehörigkeit und so weiter zum Vorschein treten. Aber dass wir viel öfter, gerade in diesen Gesetzesverhandlungen, eben in so eine institutionelle Logik fallen, liegt daran, dass der Rat einfach an sich eine dysfunktionale Institution ist, dass da die Regierung auch oft nicht nach der Couleur oder der Parteizugehörigkeit oder so handeln, sondern da einfach hinter verschlossenen Türen Deals gemacht werden oder Interessen vertreten werden. Das kann man auch keinem Bürgerinnen und keiner Bürgerin erklären mehr, was da teilweise gemacht wird. Aber weil es ja vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit gibt, zu vieles auch gar nicht rauskommt an die Öffentlichkeit, dass das eben so läuft. Und das, glaube ich, das müssen wir wirklich ändern. Und vor allen Dingen müssen wir von dieser Einstimmigkeit weg, wo dann im Zweifel ein oder zwei Regierungen, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, Europa an den Abgrund bringen für ihr eigenes Interesse und weil sie vielleicht glauben, sie können damit zu Hause irgendwie punkten bei ihren Leuten. Aber das ist zu gefährlich für Europa, das weiter so zu machen.
Ja, stimmt. Du hast, oder wir haben immer gesagt in den Verhandlungen, es war so ein bisschen, als ob Orbán mit am Verhandlungstisch gesessen hat, weil die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja sozusagen die Verhandlungen geleitet hat, dann tatsächlich immer bei jedem Schritt, eigentlich hatte man das Gefühl, sie wollen auf keinen Fall zu weit gehen, um die beiden doch irgendwie ins Boot zu holen. Das haben sie aber ja am Ende doch nicht geschafft. Vielleicht auch, weil wir dann doch so viel Druck gemacht haben, auch einiges zu erreichen, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz als Thema noch mit reinzunehmen, um das halt wirklich bei Verstößen da auch zu ahnden. Aber tatsächlich, wenn man sich das so anschaut, muss ich auch sagen, vor allem, wenn man so das Gefühl hatte, auch mit Journalisten jetzt so spricht, so der beim Gipfel, da wird das jetzt irgendwie alles entschieden und was das Parlament mit dem Rat wirklich verhandelt hatte, da hat man auch so das Gefühl gehabt, naja, mal gucken, was die jetzt machen. am Ende haben sie den Mechanismus ja nicht mehr angefasst, aber weil einfach, glaube ich, der Druck der anderen Staaten groß genug war, aber man sieht irgendwo, es funktioniert so einfach nicht in dem Sinne. Und da arbeiten wir ja jetzt auch bald an einer neuen Thema, was dann jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, kein Zeitpunkt noch schon festgelegt, nämlich die Frage dieser Konferenz zur Zukunft der Demokratie in Europa. Da arbeitest du ja auch mit. Was sind da aus deiner Sicht so die Schwerpunkte, die da auf jeden Fall nach vorne gebracht werden müssen? Ist es, dass man vielleicht zu Vertragsänderungen kommt und stärker zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat kommt oder mehr Transparenz im Rat oder mehr Macht fürs Europäische Parlament? Was wäre da aus deiner Sicht so das Wichtigste?
Also erstmal glaube ich, dass wir grundlegende Reformen brauchen in der EU. Da sind wir uns ja eigentlich auch über Parteigrenzen hinweg im Europäischen Parlament ziemlich einig, dass das nötig ist. Wir haben das ja, also wir haben ja quasi unsere Parlamentsposition zu dieser ganzen Konferenz schon im Grunde vor einem Jahr fertig gemacht und dazu das alles abgestimmt. Und seitdem, also auch wieder so ein Ding, seitdem warten wir im Grunde auf den Rat, dass die sich dazu auch mal auskäsen und wir damit jetzt endlich anfangen können. Weil ich glaube, die letzte Europawahl, die Situation jetzt mit den wiederkehrenden Krisen zeigt einfach, dass es eine Reihe von Sachen gibt, an die wir ran müssen. Da gehört sicherlich die Einstimmigkeit zu, da gehört sicherlich die Rolle des Europäischen Parlaments zu, da gehört sicherlich auch zu, wie funktioniert eigentlich eine Europawahl. Weil wir sind beim letzten Mal angetreten, alle unsere Parteienfamilien mit Spitzenkandidaten und keine davon ist am Ende Kommissionspräsidentin geworden. Das können wir sicherlich nicht nochmal einfach so wiederholen, sondern die nächste Europawahl muss irgendwie anders laufen. Und ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass da halt Kandidaten mit Programmen antreten, die dann gewählt werden. Und wer immer die Wahl gewinnt oder wer am Ende eine Mehrheitskoalition bastelt, kriegt dann auch die Top-Posten in Brüssel. So läuft es in jeder Demokratie und so sollte es hier eben genauso laufen. Und da müssen wir also nochmal ran. Und wir als Parlament haben eben gesagt, wir wollen das nicht nur in einer Hinterzimmerdebatte mit ein paar Politikern, sondern wir wollen da wirklich einen breiten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und als zentrales Element eben so eine Losbürgerversammlung, die repräsentativ ist für die gesamte Europäische Union in Geschlecht, in geografischer Herkunft, in Bildung oder Einkommen und in Nationalität. Also wir müssen wirklich aus allen 27 Ländern Leute am Tisch sitzen. So, und ich hoffe, dass wir damit bald starten können. Sicherlich hat auch Corona da eine Rolle gespielt, dass das verzögert ist. Wir wissen immer noch nicht genau, wann kann man eigentlich wieder viele Menschen an einen Tisch bringen für so eine Debatte. Aber ich würde zumindest hoffen, dass wir spätestens nach dem Sommer nächstes Jahr soweit sind. Wir brauchen sicherlich auch noch ein paar Monate Vorlauf, um das alles ordentlich zu organisieren. Das heißt, wir müssten jetzt mal langsam mit den konkreten Planungen und Vorbereitungen beginnen. Aber wie ich gesagt habe, wir warten da immer noch auf den Rat. Da, wo es im Moment hakt, ist am Vorsitz. Wir als Parlament haben gesagt, also wir haben jemanden, den wir uns da vorstellen könnten. Bei euch aus der Fraktion, den Kollegen Guy Verhofstadt. Und darauf hat der Rat bisher noch nicht mal geantwortet. Die haben noch nicht mal gesagt, offiziell, na, wir wollen ihn nicht. Man hört, hinter den Türen wird da irgendwie sondiert für eine Alternativkandidatin. Der Name Helle Thoring-Schmidt, also die sozialdemokratische ehemalige Premierministerin aus Dänemark, wird da irgendwie gehandelt. Aber soweit ich höre, hat man sich im Rat, also im Coreper, da wo die Botschafter sitzen, da auch noch nicht drauf einigen können. Das heißt, wir wissen nicht, wann es da zu einer Einigung kommt. Sieht nicht so aus, als würde das unter der deutschen Ratspräsidentschaft noch klappen. Hoffentlich Anfang nächsten Jahres kann es dann irgendwann losgehen.
Und jetzt, wenn wir uns das vorstellen, also ich finde ja diese Debatte, dass man da eine breite Debatte hat, dass man da diese Foren hat und so weiter, das ist ja auch wichtig alles. Glaubst du wirklich, dass man da zu Vertragsänderungen kommen kann? Also die sind ja am Ende notwendig, um wirklich die großen Schritte zu machen. Ich will da nicht immer der Zyniker oder Skeptiker sein. Nur ehrlich gesagt, ich bin nach den letzten Wochen jetzt auch so ein bisschen desillusioniert. Ja, also wir kriegen schon so einen kleinen Mechanismus nicht hin, ohne dass Polen und Ungarn blockieren. Und ich frage mich so ein bisschen, weil es wirkt so unrealistisch, dass man wirklich große Reformen durchsetzen kann mittlerweile. Und dann fragt man sich aber, wie unrealistisch war denn eigentlich irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten würden und dass das entstehen würde. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen am Überlegen, braucht es vielleicht so ein bisschen auch so ein größeres, noch größeres Ziel oder vielleicht sogar noch eine stärkere Bedrohung, die irgendwie dann, wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen, Corona-Krise, wo dann irgendwo gesagt wird, wir gehen jetzt einen Schritt weiter mit europäischer Integration. Wie siehst du das? Glaubst du, dass da am Ende wirklich auch Vertragsänderungen zum Beispiel bei rumkommen?
Also ich bin da ganz bei dir. Ne? Am Ende Orbán und Kaczynski schon wieder ein Veto in die Hand zu geben, das ist natürlich schmerzhaft. So, ne? Wir kriegen aber keine, also am Ende kommen Vertragsänderungen nicht, es wird immer einstimmig sein müssen. Aber ich glaube, wenn wir uns davon jetzt schon von Anfang an einschüchtern lassen, dann kriegen wir halt nie mehr irgendwas reformiert. Und ich glaube, wenn wir die EU nicht reformiert kriegen, dann wird sie immer mehr obsolet, dann wird sie immer mehr als dysfunktional wahrgenommen und dann wenden sich die Leute erst recht ab. Das heißt, ja. Die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass wir eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter uns bringen und dass wir dann so viel Druck erzeugen, dass am Ende auch einzelne Regierungen, und Regierungen wechseln ja nun auch immer mal, das ist sicherlich nichts, was man in 6 bis 12 Monaten irgendwie alles über den Tisch bekommt und dann haben wir die große Reform, sondern das ist wirklich was wahrscheinlich Jahre dauern wird. Aber lass uns diese Debatte machen, lass uns diskutieren, wo haben wir denn die größte Unterstützung auch der Bürgerinnen und Bürger überall in der Union und lass uns dann versuchen, diese Reformen auf den Weg zu bringen. Viele Sachen kann man auch innerhalb der aktuellen Verträge machen. Viele Sachen haben auch zum Beispiel damit zu tun, wie geben wir Geld aus? Und ich glaube, wir alle hätten uns auch vor 10 Monaten niemals vorstellen können, dass wir das Budget der Europäischen Union fast verdoppeln, dass wir damit viel mehr Geld in die Hand nehmen jetzt, um in Klimaschutz, in Digitalisierung, in die Zukunft der EU zu investieren. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, das jetzt zu diskutieren und dann die Chancen, die sich bieten, in den nächsten Jahren Teile oder eben auch wirklich größere Reformen auf den Weg zu bringen, die können wir dann nutzen, wenn wir wissen, die Europäerinnen und Europäer stehen da dahinter. Und um quasi die kleinen Logistikprobleme, die dann in der Ratifizierung hinten raus entstehen, darum können wir uns dann kümmern. Also wenn man sich anguckt, wie das beim Lissabon-Vertrag, also der ja aus diesem Verfassungskonvent und so hervorging, also als dieser Prozess losging, gab es genug Mitgliedstaaten, die gesagt haben, wir verändern hier gar nichts an den Verträgen. Und am Ende hat das alles nicht so funktioniert, wie man sich das am Anfang vorgestellt haben. Aber der Lissabon-Vertrag ist doch ein ganz erheblicher Fortschritt, dass wir viel mehr Mitsprache fürs Europäische Parlament bekommen haben. Also die normale Gesetzgebung in fast allen Bereichen. Da ist also doch viel Fortschritt drin gewesen am Ende, auch wenn es nicht der Verfassungsvertrag geworden ist. Und also ich bin da optimistisch, dass wir mit dieser Konferenz was erreichen können.
Ich würde es noch ein ganz bisschen anders sehen beim Thema Haushalt. Da hast du gesagt, wir haben den Haushalt fast verdoppelt. Da bin ich ja so ein bisschen, also ich halte das grundsätzlich für notwendig, aber ich bin so ein bisschen kritisch, weil eigentlich haben da hauptsächlich die EU-Staaten, also das Geld, der Großteil des Geldes wird ja einfach an die EU-Staaten verteilt, an die Mitgliedstaaten verteilt, die das zwar nach gewissen Vorgaben ausgeben, das ist diese sogenannte Resilienzfazilität, wo auch immer noch im Parlament dran verhandelt wird, dass man da wie das, in welche Bereiche, es soll tatsächlich viel in Umwelt, in Green-Bereich gehen, aber auch in Digitalisierung. Aber trotzdem muss ich so ein bisschen sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man da viel Geld an die Mitgliedstaaten verteilt und dann wir jahrzehntelang aus dem EU-Haushalt die Schulden zurückzahlen müssen und dass das möglicherweise sogar ein bisschen den Haushalt langfristig schwächt. Aber ich glaube, es zeigt irgendwie, dass in Krisen offensichtlich man dann immer wieder einen Schritt weitergeht. Naja, mal schauen, wie das tatsächlich mit der Zukunft der Zukunft Konferenz zur Zukunft der Demokratie, so ist das, tatsächlich weitergeht. Wir sind schon fast am Ende wieder des Podcastes und da frage ich immer fast alle meine Gäste oder eigentlich alle meine Gäste, weil ich so ein bisschen visionär sein will oder weil wir so ein bisschen visionär sein wollen eben und ich glaube, du kannst das besonders gut. Wenn du dir jetzt vorstellst, die EU in 10 oder 15 Jahren, vielleicht dann ja nach diesem Konferenz der Zukunft der Demokratieprozess und dann, ja, das war dann lange und ich weiß nicht, vielleicht haben wir dann eine Verfassung oder einen neuen Vertrag. Wie sieht die dann aus? Wie sieht da deine Vision aus?
Also ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir die EU so reformiert haben, dass sie halt wirklich die großen globalen oder kontinentalen Herausforderungen meistern kann. Dass sie eine gute, konstruktive, starke Rolle spielt dabei, unseren Umbau in eine nachhaltige Wirtschaft zu unterstützen und anzuleiten, also Klimaschutz. Dass wir es hinbekommen haben, dass die EU Großkonzerne ordentlich besteuert. Dass die eben genauso wie wir alle auch als normale Menschen unsere Steuern zahlen, dass eben Großkonzerne das auch tun. Dass wir eine starke Stimme in der Welt sind. Dass wir nicht untergehen zwischen einem aufsteigenden China, einem Amerika, was, ne, warten wir mal ab, wie verlässlich das weiter ist in den nächsten 10, 15 Jahren. Genau, und dass wir Europäer unsere Ansichten, unsere Werte, unsere Interessen auch eben gemeinsam verteidigen, weil das ist der einzige Weg. Kein einziger Mitgliedstaat kann das irgendwie alleine. Auch wir Deutschen können das im Ringen mit Russland, China, USA wirklich alleine schaffen. Das geht nur mit Europa. Und das hoffe ich sehr, dass die Europäische Union das hinbekommt, das zu leisten. Weil dann ist sie ein Wahnsinnswerkzeug. Und sonst, wie gesagt, befürchte ich, wird sie irgendwie vergessen und immer unbedeutender, wenn es weiterhin nur dabei bleibt, dass wir damit ein paar Bauern subventionieren und uns Strukturmittel klauen lassen.
Genau. Ja gut, aber um das alles hinzubekommen, da müssen wir eben genau darüber reden, darüber auch sprechen mit den Menschen, wie du auch gesagt hast, in der Konferenz der Zukunft der Demokratie, aber auch hier in meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer gerne.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.